Die steuerlichen Erleichterungen im Wachstumschancengesetz betreffen insbesondere die Abschreibungen und die Art und Weise, wie ich Verluste verrechnen kann. Gehen wir mal zu den Abschreibungen. Also da steigen im Prinzip alle Grenzen. Also wenn ich eine geringwertige Wirtschaftsgüter, die Grenze steigt von 800 auf 1000 Euro. Also wenn ich heute was für 900 Euro kaufe, kann ich es im ersten Jahr sofort abschreiben. Bei den Poolabschreibungen, also bei Gütern zwischen 800 und 1000 Euro, diese Grenze steigt jetzt von 1000 auf 5000 Euro. Heißt, ich kaufe mir irgendein tolles Büromöbel, beispielsweise für 3.000 Euro, und kann es wesentlich schneller abschreiben. Also von 10 Jahren auf 3 Jahre abschreiben. Und das ist natürlich schon ein Vorteil.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche: Gesetzesänderungen 2024. Wie ich als Unternehmer am besten davon profitiere. Mit Senior Content Manager und Buchhaltungsspezialist von fürgründer.de, Andreas Wieland. Und hier ist euer Host und fürgründer-Redakteurin Elena Todeva.
Hallo Andreas, ich freue mich heute ganz besonders, zur Abwechslung einen meiner Kollegen interviewen zu dürfen. Erstmal frohes neues Jahr.
Auch dir frohes neues Jahr, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Andreas, 2024 dürfen Unternehmer durchaus euphorisch sein, stimmt's?
Ja, ich würde schon sagen, die Änderungen für 2024 bergen einige Chancen für Unternehmen, definitiv.
Gut, Andreas, welche Gesetzesänderungen erwarten Unternehmer und Unternehmerinnen in 2024? Welche 7?
Okay, ja genau, es sind insgesamt 7 wesentliche Änderungen. Punkt 1, die Umsatzsteuer für die Gastronomie steigt wieder. Mhm. Punkt 2, es gibt ein Wachstumschancengesetz mit vielen steuerlichen Erleichterungen. Das ist noch in Planung, wird aber vermutlich ziemlich sicher kommen. Dann wird es eine Pflicht zur elektronischen Arbeitszeiterfassung geben. Es wird Erleichterungen für Gründer beim Einstiegsgeld geben. Dann gibt's Punkt 6, eine neue Rechtsform, die EGBR. Mhm. Und dann steigen halt für jedes Jahr die Rechengrößen im Personalbüro. Das ist aber jetzt, sagen wir mal, nichts Spezielles. Das haben wir jedes Jahr. Das ist ja nichts speziell Typisches für 2024.
Mhm. Und du hast ja bereits erwähnt, okay, das wird ein gutes Jahr für Unternehmer. Mhm. Wieso ist zum Beispiel jetzt die Umsatzsteuererhöhung in der Gastronomie eine gute Neuigkeit?
Ja, sagen wir mal, im ersten Blick ist es natürlich keine gute Neuigkeit, weil die Umsätze unter Druck geraten. Mhm. Entscheidend ist aber, dass ich als Gastronom oder Hotelier unternehmerisch darauf reagiere. Sprich, ich muss mir Kostenkorsett anschauen, kann ich hier irgendwo was reduzieren? Wie schaut es bei meinen Angeboten aus? Stimmt meine Speisekarte noch? Kann ich irgendwelche Preislisten für mein Hotel überarbeiten oder irgendwelche Sonderaktionen planen? Dann geht es natürlich generell um das Thema der Positionierung. Wie kann ich mich als Hotelier oder Gastronom als Kundenmagnet positionieren? Weil im Grunde genommen, sagen wir uns mal ganz ehrlich, niemand geht in ein Restaurant, weil er Hunger hat. Mhm. Es ist natürlich ein Druck. Auf der anderen Seite ist es eine Chance für Gastronomen zu sagen, okay, ich positioniere mich mal jetzt richtig neu um. Mhm. Beziehungsweise überdenke meine Positionierung und richte mich strategisch nachhaltig aus.
Also dieser Druck, Kosten zu reduzieren, führt auch dazu, dass man Dinge einfach neu betrachtet und in Frage stellt und vielleicht Dinge anders macht als bisher.
Genau, ja.
Mhm. Und welche steuerlichen Erleichterungen bietet das Wachstumschancengesetz?
Die steuerlichen Erleichterungen im Wachstumschancengesetz betreffen insbesondere die Abschreibungen mhm. und die Art und Weise, wie ich Verluste verrechnen kann. Gehen wir mal zu den Abschreibungen. Also da steigen im Prinzip alle Grenzen. Also wenn ich eine geringwertige Wirtschaftsgüter, die Grenze steigt von 800 auf 1000 Euro. Also wenn ich heute was für 900 Euro kaufe, kann ich es im ersten Jahr sofort abschreiben. Mhm. Bei den Poolabschreibungen, also bei Gütern zwischen 800 und 1000 Euro, diese Grenze steigt jetzt von 1000 auf 5000 Euro. Heißt, ich kaufe mir irgendein tolles Büromöbel, beispielsweise für 3000 Euro, und kann es wesentlich schneller abschreiben. Also von 10 Jahren auf 3 Jahre abschreiben. Und das ist natürlich schon ein Vorteil. Dann kommt hinzu, dass die Sonderabschreibungen für Unternehmen mit kleinen Gewinnen, also wir reden hier über Gewinne unter 200.000 Euro, mhm. dass diese Sonderabschreibungen auf 50% steigen. Auch das ist natürlich ein großer Vorteil. Nehmen wir an, ich habe als Unternehmer, als kleiner Unternehmer, der eine Wachstumsfantasie hat, eine Wachstumsvision hat, ich muss was investieren und dann kann ich das mit 50% sofort auf einmal abschreiben. Das schafft mir natürlich steuerlich Luft. Mhm. Dann wird die degressive Abschreibung, die ja schon lange nicht mehr erlaubt ist, wird wieder eingeführt und zwar bis Ende 2024 mit einem Höchstsatz von 25%. Klingt alles ein bisschen technisch. Betrifft im Prinzip alle Investitionen mit einer Abschreibungsdauer von über 5 Jahren. Für die ist diese degressive Abschreibung vorteilhaft. Also wenn ich in den Jahren 2020 bis einschließlich 2024 Investitionen getätigt habe oder tätigen werde, dann kann ich von dieser degressiven Abschreibung profitieren. Mhm. Nehmen wir mal an, wir haben eine Ladeneinrichtung für 500.000 Euro. Die schreibe ich normalerweise über 10 Jahre ab. Das heißt, pro Jahr schreibe ich 10.000 Euro ab. Jetzt mit der 25% degressiven Abschreibung sind es im ersten Jahr 25.000 Euro. Das ist schon ein Batzen Geld. Mhm. Das senkt natürlich insgesamt die Steuerlast.
Okay, und gibt es was anderes, das die Steuerlast senkt? Gibt es andere Faktoren?
Genau, ich habe ja einleitend schon erwähnt, es wird Regelungen zum Verlustrücktrag und zum Verlustvortrag geben. Und die werden sich massiv verbessern. Beim Verlustrücktrag geht es um die Verrechnung von plötzlichen Verlusten nach mehreren Gewinnjahren. Früher hatte ich die Möglichkeit, einen Verlust im letzten Geschäftsjahr mit 2 Jahren zu verrechnen. Jetzt kann ich 3 Jahre verrechnen. Mhm. Konsequenz, ich zahle dann einfach weniger Steuern und erhalte sogar Steuern zurück, sofern ich Steuern bezahlt habe. Mhm. Das ist natürlich in einer Verlustsituation ein warmer Geldregen, den ich dann bekomme. Beziehungsweise ja, ich kann meine Liquiditätsplanung ganz anders ausrichten. Mhm. Beim Verlustvortrag ist es im Prinzip umgekehrt. Hier verrechne ich den Verlust vom Jahr 1 mit Gewinnen der Folgejahre. Das hat auf den ersten Blick für die meisten kleinen Unternehmen wenig Änderungen, denn Verluste bis 1 Million konnte ich schon immer zu 100% verrechnen. Mhm. Anders ist es bei Verlusten über 1 Million. Da kann ich durch das Wachstumschancengesetz nun 80% verrechnen, statt 60% wie vorher. Und das ist speziell für Startups spannend, weil die, sage ich mal, mit einer längeren Verlustphase bis zum Break-Even-Point rechnen. Das heißt, für einen Investor in ein Startup ist diese Verlustvortragsänderung eine gute Nachricht.
Mhm. Also das Wachstumschancengesetz ist sozusagen eine steuerliche Erleichterung, die die Abschreibungen betrifft, aber auch die Verlustvorträge und Nachträge, die Regelungen dazu.
Genauso kann man es sagen, aber es kommen ein paar bürokratische Erleichterungen hinzu.
Mhm. Welche wären das?
Das sind die Grenzen für die Ist-Versteuerung und die EÖR. Und die steigen von 600.000 auf 800.000 Euro. Mhm. Und das ist auch eine gute Nachricht für Unternehmen im Wachstum. Also gehen wir mal gerne ein auf die Ist-Versteuerung. Bei der Ist-Versteuerung bezahle ich ja die Umsatzsteuer erst dann, wenn meine Rechnung bezahlt ist. Mhm. Und das war vorher eben nur bis 600.000 Euro erlaubt und jetzt ist eben bis 800.000 Euro. Nehmen wir mal an, ich bin ein kleingewerblicher Unternehmer mit einer Wachstumsvision und mein Umsatz schießt über 600.000 Euro. Dann müsste ich bei einer Grenze von 600.000 Euro Umsatz ab 600.000 Euro die Umsatzsteuer vorfinanzieren. Und da bin ich dann im Prinzip auf Gedeih und Verderb abhängig von der Zahlungsmoral meiner Kunden. Mhm. Das kann zu einem Liquiditätsproblem führen. Das heißt, ich muss zu meiner Bank gehen und sagen, bitte gibt es einen zusätzlichen Dispo für die Umsatzsteuer. Und mit dieser neuen Regelung bis 800.000 Euro habe ich natürlich als wachsendes Unternehmen Luft. Mhm. Dann haben wir ja die EÖR-Grenze bis 800.000 Euro. Auch das ist ein bürokratischer Vorteil. Warum? Die EÖR als Gewinnermittlungsmethode ist viel einfacher als die Bilanzierung, weil Bilanzierung kostet Zeit, erhöht die Buchhaltungskosten und die Kosten für den Steuerberater. Beziehungsweise es kann sein, dass sobald ich bilanzieren muss, ich das erste Mal als Unternehmer mit einem Steuerberater arbeiten sollte oder muss, weil ich das Ganze nicht mehr verstehe. Mhm. Das ist natürlich von Vorteil für alle kleingewerblichen Unternehmen, die bisher nicht bilanzierungspflichtig sind, also sprich kleingewerbliche Einzelunternehmer oder kleingewerbliche GbRs.
Okay, also ich habe weniger Kosten bei der Buchhaltung.
Ich habe weniger Kosten bei der Buchhaltung, weil ich nur die Belege buche, die bezahlt sind. Ja. Entweder als Kundenrechnung oder als Eingangsrechnungen, genau. Mhm. Bei der Bilanzierung muss ich alles buchen und muss verschiedenste Spezialbuchungssachverhalte acht geben. Also das Bilanzierung ist kein Spaß.
Mhm. Okay, super, danke schön. Also das waren jetzt die bürokratischen Erleichterungen. Gibt es noch weitere?
Ja, es gibt bei der Umsatzsteuer noch ein paar Regeln. Wenn ich zum Beispiel bisher nur quartalsweise meine Umsatzsteuervoranmeldung gemacht habe und bis 2.000 Euro Umsatzsteuerschuld pro Jahr hatte, muss ich nur noch einmal pro Jahr eine Umsatzsteuererklärung abgeben. Ich brauche also keine Umsatzsteuervoranmeldung mehr abgeben. Das ist eine bürokratische Erleichterung. Mhm. Und dann wird im Zuge dieser Geschichte auch ein Schildbürgerstreich gestrichen, und zwar der Fakt, dass die Kleinunternehmer keine Umsatzsteuererklärung mehr abgeben müssen. Mhm. Der Witz ist ja der, dass ich als Kleinunternehmer ohnehin mit der Umsatzsteuer nichts zu tun habe, weil ich ja keine Umsatzsteuer ausweise. Ich kann also weder Vorsteuer verrechnen, noch muss ich Umsatzsteuer bezahlen, muss aber trotzdem bisher eine Umsatzsteuererklärung abgeben, wo drin steht, ich habe 0 Euro Umsatzsteuer bezahlt. Klassischer Schildbürgerstreich, der wird gestrichen.
Mhm. Und dann gibt es ja noch die Pflicht zur elektronischen Rechnung. Ist das nicht eher eine Hürde?
Sagen wir mal so, wenn ich bisher keine elektronische Rechnung gestellt habe, ist es natürlich eine Hürde. Auf der anderen Seite, die elektronische Rechnung wird definitiv die ganze Rechnungsinfrastruktur verbessern. Warum? Die elektronische Rechnung ist eine kodierte Rechnung, die ist maschinenlesbar, die ist automatisch auslesbar. Das bedeutet, ich kann meine Rechnungen schneller buchen. Ich kann meine Umsatzsteuervoranmeldung automatisieren. Ich habe auch weniger Stress bei der Umsatzsteuer, was Betriebsprüfungen angeht, weil die Finanzämter das Ganze bereits in digitaler Form vorliegen haben. Mhm. Ich brauche natürlich dazu eine geeignete Software, aber auch hier würde ich den Vorteil sehen. Ich sage mal, wer heute noch im Geschäftskundenbereich Rechnungen in Word stellt, der ist im Prinzip schon fast, das ist schon fast buchhalterischer Selbstmord. Mhm. Weil da können einfach so viele Fehler passieren, dass ich es definitiv bei der Betriebsprüfung eins übergezogen bekomme. Wenn ich also jetzt auf eine geeignete Software umsteige, dann ist das im Prinzip jetzt der perfekte Zeitpunkt. Mhm. Und die großen und die guten, wirklich guten Buchhaltungssoftwareprogramme wie Zendesk beispielsweise, LexOffice oder auch Wieso mein Büro, die beherrschen alle die elektronische Rechnung. Also ich sage mal, wenn ich auf eine Buchhaltungssoftware umstellen will, wann, dann außer jetzt. Also das ist im Prinzip hier der geeignete Zeitraum, um gerade im Fakturierungsbereich meine Prozesse zu digitalisieren. Insofern ist das ein Vorteil.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Okay, wow, sehr viel Input, für mich auch teilweise komplett neu und vielen Dank, das hat wahrscheinlich auch sehr viel Recherchearbeit gekostet. Es gibt dazu natürlich auch in den Shownotes einen Link zu dem Artikel, es gibt die ganzen Infos im Detail nochmal auf unserem Portal, ich werde das verlinken, also keine Sorge, wer jetzt vielleicht noch nicht ganz mitkommt. Ich würde dich nochmal bitten, wir haben jetzt gesprochen über die bürokratischen Erleichterungen, über die elektronische Rechnung zuletzt. Die Software, jetzt würde ich dich auch noch fragen, welche Vorteile das Wachstumschancengesetz bringt, welche weiteren Vorteile, die du vielleicht noch nicht erwähnt hast.
Ja, es wird zusätzlich auch noch Regelungen bei den Betriebsfeiern geben, da steigen die Freigrenzen von 110 auf 150 Euro, auch die Freigrenzen. Genau, also ich kann im Prinzip bei der Weihnachtsfeier einen zusätzlichen Show-Act bestellen, außer dem Catering. Auch die Freigrenzen bei den Firmengeschenken steigen von 35 auf 50 Euro.
Sehr schön.
Ich kann also quasi meinem Geschäftspartner mehr Gutes tun als bisher. Auch die steuerlichen Pauschalen für Dienstreisen steigen. Das ist nicht nur von Vorteil für die Unternehmen selbst, sondern auch für die Arbeitnehmer speziell.
Mhm, okay, sehr gut. Also so wie sich das anhört, hast du tatsächlich recht. 2024 wird anscheinend ein gutes Jahr. Wie würdest du dich als Unternehmer auf das Wachstumschancengesetz einstellen?
Gut, was die Abschreibungen angeht, würde ich auf alle Fälle meinen Anlagenbestand checken. Was kann ich bei den bestehenden Abschreibungen ändern? Da würde ich das Gespräch mit dem Steuerberater suchen. Ich nehme an, also wenn ich umfangreichen Anlagenbestand habe, ist es absolut sinnvoll, mit dem Steuerberater zu arbeiten. Mhm. Auf der Basis würde ich dann auch eine neue Ertrags- und Liquiditätsplanung machen. Was ändert sich bei den Abschreibungsregeln für meine Ertragsplanung? Abschreibungen sind ja ertragsrelevant. Und dann ergeben sich natürlich auf dieser Basis neue Aspekte für die Investitionsplanung. Kann ich, Investitionen vorziehen, weil ich die steuerlichen Vorteile nutzen kann? Solche Überlegungen. Und ich sage mal, je höher die Investitionen, desto besser fürs Wirtschaftswachstum. Also insgesamt ist diese Regelung eigentlich auch gesamtwirtschaftlich positiv zu sehen.
Mhm. Du hast gesagt, dass diese Erleichterungen geplant sind. Wie sicher ist es, dass sie eintreffen?
Ich sage mal, es schreibt jeder darüber und also ich würde mal sagen, zu 95% gehen die Regelungen durch. Möglicherweise Modifikationen, aber auch dann werden wir auf vergründer.de über diese Informationen berichten.
Mhm, okay. Und wie bewertest du die Pflicht zur Zeiterfassung? Die scheint mir eher eine zusätzliche bürokratische Challenge zu sein.
Grundsätzlich ja, auf den ersten Blick ja. Auf der anderen Seite, es geht nicht nur um Zeiterfassung, sondern es geht speziell um die elektronische Zeiterfassung. Und da reden wir über eine Regelung, die Betriebe ab 10 Mitarbeitern und mehr betrifft. Mhm. Zumal es ohnehin ja Regelungen zur Arbeitszeit gibt. Im Arbeitszeitgesetz gibt es ja ohnehin Regelungen zur wöchentlichen Arbeitszeit. Und da hat die digitale Arbeitszeiterfassung eigentlich auch nur Vorteile, speziell für größere Unternehmen, weil mit einer HR-Software sind diese Zeiterfassungsmodule ohnehin enthalten. Also auch hier ist diese Regelung quasi ein Impuls dafür, dass ich in meinem HR-Bereich, speziell wenn ich ein wachsendes Unternehmen bin und bereits mehr als 10 Mitarbeiter habe, hier mal einfach Nägel mit Köpfen zu machen und meine mit einer guten HR-Software meine ganzen Prozesse zu digitalisieren. Und das wird definitiv, sollte erstens einmal weniger Stress bedeuten für die Personalabteilung und vermutlich auch zu Kostenersparungen führen. Mhm. Genau, also wie gesagt, als Unternehmer, wenn ich ein Unternehmer bin, mehr mit als 10 Mitarbeiter habe, würde ich mich sofort um HR-Software bemühen, beispielsweise Sage oder Personio, wie auch immer. Also wir selber arbeiten ja hier auch mit Personio, seit wir Personio haben, ist es für mich als Arbeitnehmer angenehmer. Ich gehe davon aus, dass die Chefs es ähnlich sind.
Also ich höre auch ganz stark heraus, dass deine Empfehlungen zeitsensibel sind, dass sie Unternehmer also am besten gestern schon hätten umsetzen sollen. Du hast am Anfang von einer neuen Rechtsform gesprochen, der EGBR. Was hat es damit auf sich?
Die EGBR ist eine eintragungsfähige Personengesellschaft. Mhm. Die GBR, das ist ja quasi ein Rechts vom bürgerlichen Rechts, hat jetzt mit dem Handelsrecht gar nichts zu tun. Eine GBR kann ich gründen für alles Mögliche. Also ich kann sagen, ich mache eine GBR, um gemeinsam mit meinen Nachbarn Schwammerl zu suchen und gerecht aufzuteilen. Spannend für Unternehmen ist es, dass ich jetzt beispielsweise die GBR kann mit einer als eingetragene GBR Grundbesitz erwerben. Klingt vielleicht jetzt noch nicht so wahnsinnig relevant, aber beispielsweise ich kann eine eingetragene GBR kann ohne Umweg über eine andere Rechtsform in eine GmbH umgewandelt werden. Und das ist scheinbar speziell für Startups eine sehr interessante Nachricht zu sein, denn ich kann mir als Teamgründer überlegen, okay, ich möchte jetzt am Anfang noch keine GmbH gründen, sondern fange mal mit der GBR an. Mhm. Und kann dann sagen, okay, sobald ich irgendwie Investorengelder wittere, kann ich sagen, okay, ich wandle die um als eingetragene GBR und wandle sie dann um in eine GmbH. Also insgesamt habe ich dann in diesem ganzen Startup-Prozess, in diesem ganzen Spiel mit den Investoren, einfach eine zusätzliche Karte im Ärmel.
Sehr gut. An dieser Stelle vielleicht auch nochmal kurz zusammengefasst, was wir bisher gelernt haben. Könntest du mir nochmal sagen, welche steuerlichen Erleichterungen wir erwarten können und welche bürokratischen Hürden aufgehoben werden?
Also insgesamt von den steuerlichen Erleichterungen, der ganze Abschreibungsbereich wird sich positiv auswirken durch das Wachstumschancengesetz. Auch die Regelungen zur Ist-Versteuerungsgrenze und zur Bilanzierungspflicht, diese Änderung auf 800.000 Euro, kann nur von Vorteil sein für wachsende Unternehmen, die bisher die EÖR benutzen durften und immer das Damoklesschwert der Bilanzierung über sich schweben hatten. Mhm. Dann diese ganzen weiteren Änderungen wie mit E-Rechnung und Personal und so weiter, die sind für mich ein Impuls, dass ich sage, okay, ich digitalisiere meinen kompletten HR-Bereich. Speziell, wenn ich ein großes Unternehmen bin oder wenn ich vorhabe zu wachsen und mal mehr als 10 Mitarbeiter beschäftigen werde, macht es definitiv Sinn, sich damit auseinanderzusetzen.
Mhm. Und damit haben wir eigentlich auch schon die wesentlichen Dinge besprochen, oder?
Im Prinzip ja. Also sagen wir mal, es gibt natürlich, man kann sich natürlich bei uns jetzt auf dem Artikel nur nachlesen, wie sich die Mindestlöhne erhöhen, wie die Minijobgrenzen sind und die Beitragsbemessungsgrenzen, die sich ja jährlich ändern. Damit muss ich mich natürlich grundsätzlich immer auseinandersetzen. Ich sage mal so, wer mit Mitarbeitern arbeitet, der sollte ohnehin seine Lohnabrechnung sinnvollerweise abrechnen, es sei denn, er hat wirklich so viel Budget, dass er sich einen Lohnbuchhalter leisten kann. Insofern sind es Themen, die ich dann mit meinem Steuerberater oder mit meinem Lohnbüro bespreche, mit meinem externen Lohnbüro. Was vielleicht noch zu erwähnenswert ist, dass das Bürgergeld steigt. Mhm. Davon hat ein Unternehmer, natürlich vom Bürgergeld nicht betroffen ist, zunächst einmal nichts davon, aber ein Gründer, der sagt, okay, ich möchte aus meiner Bürgergeldsituation mich selbstständig machen und meine Zukunft im Prinzip in die eigenen Hände nehmen will, der hat mit der Erhöhung des Bürgergelds eine Chance auf ein höheres Einstiegsgeld, weil diese Förderung, dieses Einstiegsgeld für Bürgergeldempfänger ist praktisch an die Höhe des Bürgergelds gekoppelt.
Mhm. So, Andreas, damit kommen wir auch schon zum Ende unserer Folge. Deshalb möchte ich dich zum Schluss nochmal fragen, was möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben? Du hast bereits einige Empfehlungen ausgesprochen. Vielleicht kannst du diese Empfehlungen zusammenfassen und vielleicht noch um einige andere Punkte ergänzen.
Ja, genau. Also wie gesagt, ich meines Erachtens ist 24 trotz des politischen Umfelds und so weiter, birgt doch einige Chancen. Und ich denke, es macht für einen Unternehmer oder Gründer Sinn, also einfach auch positiv die ganzen Dinge zu betrachten. Mhm. Was jetzt die steuerlichen Änderungen angeht, so ist es sicherlich empfehlenswert, mit dem Steuerberater Kontakt aufzunehmen und zu checken, welche steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten diese neuen Regeln bieten. Und da, wo ich Digitalisierungschancen habe, sollte ich diese Dinge auch angehen. Also wenn ich elektronische Rechnung schreiben muss, weil ich Geschäftskunden als Kunden habe, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um meine Buchhaltungsorganisation umzustellen mit einer Rechnungssoftware oder mit einer Buchhaltungssoftware, je nachdem, was ich brauche als Unternehmer. Mhm. Und wie gesagt, mit intelligenten Systemen für Buchhaltung, Rechnung oder Personal, mit der Digitalisierung der eigenen unternehmensinternen Abläufe, mache ich mein Unternehmen zukunftsfähig. Also deshalb bin ich eigentlich positiv gestimmt, was 24 angeht.
Oh, super, Andreas, vielen Dank für dein Update und deine Erklärungen.
Ja, danke schön.
Die weiteren Infos, wie gesagt, findet ihr auf unserer Portalseite. Den Link zu diesem Artikel werde ich auch in den Shownotes teilen. Da könnt ihr auch die näheren Informationen zu den Punkten, über die wir gerade gesprochen haben, im Detail nachlesen.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.